Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ich wünsche euch natürlich auch einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich total, dass wir dieses Osterfest hier quasi zusammen feiern dürfen. Und ich beginne einfach mal mit: Der Herr ist auferstanden. Er ist? Amen, genau. In Kombination mit diesem tollen Bühnenbild, ja, das war am Freitag ja schon, hat mich schon sehr beeindruckt. Und es war einfach dieses von der Dunkelheit ins Licht, das, was ich ja fand in diesem Theaterstück, ein kleines bisschen zu kurz gekommen ist, ja, diese Osterfreude, ja, die Dunkelheit, diese depressive Grundstimmung in diesem ersten Teil vom Theaterstück, die ist jetzt vorbei. Das Licht ist aufgegangen, die Sonne ist aufgegangen und die Hoffnung ist da. Das, finde ich, drückt euer Bühnenbild, ehrlich gesagt, ziemlich gut aus im Vergleich. Und in Kombination die beiden Dinge zusammen, dieses der Herr ist auferstanden, mit diesem plastischen Bild, ja, da gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel dazu zu sagen, habe ich mir überlegt. Und mein Vater hat immer gepflegt zu sagen, es ist schon alles gesagt. Ja. Und streng genommen ist es das tatsächlich, aber ich habe mir trotzdem Gedanken gemacht und ich hoffe, ich kann euch heute vielleicht nochmal hineinnehmen in diese Osterfreude, ja, in einen Aspekt da davon und ich möchte noch beten zu beginnen. Vater, ich danke dir, dass du auferstanden bist, dass du wahrhaftig auferstanden bist. Ich danke dir, dass du das Licht in der Dunkelheit bist. Ich danke dir, dass du einen guten Plan mit unserem Leben hast. Und ich danke dir, dass du zu uns sprechen möchtest. Ich danke dir, dass du in all unserer Schwachheit trotzdem, ja, uns gebrauchen kannst und dass du einfach gute Gedanken über uns hast. Segne du uns heute Morgen und schenke du uns, dass wir einfach erfüllt werden von deinem Wort, so erfüllt werden von deiner Freude. Amen. Ja, der Herr ist auferstanden, das feiern wir an Ostern. Aber was genau bedeutet das eigentlich genau? Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und ich habe mir überlegt, wie könnte man denn vielleicht einen Aspekt davon ein bisschen visualisieren. Und deshalb brauche ich jetzt einen Freiwilligen mal wieder. Ja. Dieses Mal ist aber eine sehr angenehme Aufgabe und wisst ihr was, ich suche mir einfach jemanden raus. Stefan, möchtest du mal ganz kurz auf die Bühne kommen? Lieber Stefan, ich freue mich total, dass du heute Morgen hierher gekommen bist und ich möchte dir dieses kleine Geschenk heute Morgen überreichen. Du darfst dich wieder hinsetzen. Bitte schön, setz dich wieder. Ja, nachdem du dich jetzt hingesetzt hast, darfst du gleich nochmal nach vorne kommen. Du bist mit deiner Aufgabe noch nicht vorbei. Du bist heute quasi mein Werkzeug, um uns allen etwas zu demonstrieren. Lass mich dir dieses auch noch schenken. Du darfst dich wieder hinsetzen. Ja, und bevor du jetzt natürlich denkst, dass du schon fertig wärst, darfst du noch ein drittes Mal auf die Bühne kommen. Und tatsächlich, oh, jetzt sind mir die Scheine ausgegangen. Deshalb kombiniere ich es einfach nochmal, auch dieses möchte ich dir schenken. Nein, auf keinen Fall. Das setze ich jetzt wieder hin und behältst es und machst dir damit einen schönen Nachmittag, wo auch immer. Denn ich möchte einfach über dieses kleine Beispiel, möchte ich hier ein kleines bisschen nachdenken mit euch. Und zwar, was hat der Stefan getan, was mich dazu bewogen hat, ihm das zu schenken? Was hat er getan? Er ist auf die Bühne gekommen, okay, das stimmt, ja, tatsächlich, das habe ich gar nicht bedacht, ja, aber ansonsten hat der Stefan tatsächlich nichts getan. Ich habe nicht vorher rumgefragt, du, Charlie, erzählt der Stefan eigentlich gute Dinge über mich oder eher nicht, ja. Ich habe mir nicht überlegt, ist der Stefan würdig, dieses Beispiel mit mir durchzugehen? Ich habe mir nicht überlegt, ist der Stefan jemand, der, dem ich das jetzt besonders schenken möchte? Ich habe mir einfach nur überlegt, nein, ich möchte heute Morgen jemanden raussuchen. Danke, Stefan, fürs Mitmachen. Und ich möchte dir das heute Morgen schenken. Und als er beim ersten Mal auf die Bühne dann hochgekommen ist, ja, und dann wieder runter, habe ich ihn auch nicht beobachtet. Verhält er sich jetzt würdig mit diesem Geschenk oder erzählt er vielleicht jetzt gute Dinge über mich? Ja? Nein, überhaupt gar nicht. Ich habe ihn einfach ein zweites Mal auf die Bühne gerufen und habe ihm von ganzem Herzen dieses Geld geschenkt. Ja? Und ich finde, das ist ein Prinzip, das kommt in der Bibel relativ häufig vor und das hat sehr viel mit Ostern zu tun. Da geht es zwar nicht um Geld, aber es geht um etwas anderes, was noch viel wichtiger ist. Und da möchten wir jetzt den ersten Text mal gemeinsam anschauen, den ich euch mitgebracht habe. Es ist ein Text, den ihr alle kennt, es ist die Berufungsgeschichte des Petrus. Und da lesen wir in Lukas 5, als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus, dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen, aber wenn du es sagst, werden wir es noch einmal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in den anderen Booten und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich, ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fanges hatte ihn Ehrfurcht erfasst. Und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, habe keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Jesus beruft den Petrus in seine Nachfolge. Und wir heute, wir wissen schon, da ist ja noch eine ganz schön lange Geschichte dazwischen, aber wir wissen heute schon, was das eigentlich bedeutet, dass Jesus den Petrus in seine Nachfolge beruft. Ein Jünger zu sein, das bedeutet tatsächlich von der Dunkelheit ins Licht gekommen zu sein. Und ich habe mir überlegt, wie könnte man denn das irgendwie verdeutlichen? Und mir ist so ein altes Kinderbuch eingefallen, was ich eigentlich relativ plastisch finde und was das eigentlich relativ gut ausdrückt. Ja? Der Petrus, der ist ein bisschen wie so ein Waisenkind, stellen wir uns jetzt einfach mal vor, was auf der Straße lebt, ja, was keine Hoffnung hat, ja, was im Dreck lebt, was keine besonderen Manieren hat, was vielleicht auch schon mal gestohlen hat. Und dieses Waisenkind, das wird auf der Straße angesprochen vom König. Ja? Und dieser König beruft dieses Kind und sagt, komm du mit zu mir in meinen Palast. Und ich habe euch mal einen Palast mitgebracht. Ja? Wer kennt diesen Palast? Wer weiß, welchen Palast das ist? Okay, ich gebe euch noch das nächste Bild, ja? Dann wisst ihr vielleicht eher. Buckingham Palace, genau. Und also der Sitz des englischen Königshauses. Und in etwa so stelle ich mir das bildhaft gesprochen vor, als der Petrus berufen wird von Jesus. Ja? Dieser König, ja, dieser König Jesus beruft diesen Mann, ja, der überhaupt nichts mitbringt, ja, der Fischer ist, der keine besonderen Begabungen hat, ja, und er beruft dieses, stellen wir uns das einfach mal wie so ein Waisenkind vor, beruft dieses Kind mitzukommen in diesen Palast, ja, und dieser Palast, der wird außen von diesen Wachen geschützt. Ja? Und diese Wachen, da stehen ganz viele andere Menschen, stehen da auch drumherum. Ja? Und die würden eigentlich gerne reinkommen. Und die sagen den Wachen, warum sie denn eigentlich würdig wären, dort hineinzukommen. Aber die Wachen lassen da überhaupt niemanden durch. Weil keiner kann tatsächlich in diesen Palast hineingehen, außer der König erlaubt es ihnen. Außer der König nimmt ihn quasi an die Hand und führt ihn quasi mit in diesen Palast hinein. Und genauso ist es bei diesem Petrus. Ja? Er wird von diesem König quasi an die Hand genommen, er kommt in diesen Palast hinein und die Wachen würden ihn normalerweise mit einem großen Tritt in den Hintern quasi wieder hinaustreten. Aber dadurch, dass er an der Seite des Königs ist, salutieren sie sogar vor ihm. Und ich bin mir ziemlich sicher, der Petrus, er erkennt in diesem Moment, ja, wer da vor ihm steht. Er erkennt dieses Wunder, das da geschehen ist mit diesem Fischfang. Das ist tatsächlich ein Wunder gewesen. Das heißt, er erkennt, wer da vor ihm steht. Es ist tatsächlich der Sohn Gottes. Und Petrus tut genau das, was, glaube ich, jeder Mensch tut, wenn er erkennt, wer Jesus eigentlich wirklich ist. Wenn er erkennt, dass dieser König, ja, dass das nicht nur irgendwie ein netter alter Opa ist, der irgendwo im Himmel sitzt, ja, und vor dem er keinen Respekt haben muss. Als er erkennt, wer dieser Jesus ist, da fällt er auf die Knie und es ist ihm bewusst, ich habe überhaupt nichts mitzubringen. Ich habe überhaupt nichts zu bieten. Ich habe nichts, was mich irgendwo in irgendeiner Weise befähigen würde, in diesen Palast mit hineinzukommen. Was mich befähigen würde, in dieses Team Gottes sozusagen aufgenommen zu werden. Und das, was mich an der Stelle so freut, ist, ja, das ist genau dieses, was ich euch mit diesem Geld vorhin zeigen wollte. Diese Berufung des Petruses, die basiert nicht auf irgendetwas, was der Petrus getan hätte. Das Einzige, was er, wie Miriam richtig gesagt hat, tun musste, ist, er musste sich berufen lassen sozusagen. Er musste, wie der Stefan, auf die Bühne kommen und dann hat er dieses Geschenk der Berufung, ja, dieses Geschenk auserwählt zu sein, in Jesu Nachfolge zu treten, in dieses Königshaus hineinzukommen, ja, nicht nur quasi als Außenstehender, sondern adoptiert zu werden und mit dem König an einem Tisch zu sitzen. Da musste der Petrus nichts dafür tun. Jesus hat ihn einfach aus freien Stücken berufen und hat ihn überreich beschenkt. Und er hat auch nicht, wie jetzt im englischen Königshaus, relativ aktuell, ja, er gesagt, naja, okay, Petrus, du hast zwar erkannt, dass du nichts mitbringen kannst, du hast erkannt, dass du eigentlich nicht würdig bist, aber, und du hast auch recht, ja, wir müssen jetzt dringend erstmal an deinen Manieren arbeiten, wir müssen dir erstmal saubere Kleider anziehen, wir müssen dich erstmal ausbilden zum Prinz. Überhaupt gar nicht. Jesus geht noch nicht mal darauf ein, sondern er sagt sogar, er gibt ihm sogar eine unglaubliche Verheißung mit. Ja. Du wirst andere Menschen auch in dieses Königreich führen dürfen. Also er gibt ihm einen wichtigen Auftrag, ein wichtiges Amt, obwohl er an dieser Stelle noch überhaupt nicht dazu befähigt ist eigentlich. Und dieses Geschenk, ja, jetzt kommen wir wir überspringen das nächste Bild, genau, auf das gehe ich jetzt gar nicht ein. Wir kommen jetzt zum eigentlichen Titel meiner Predigt. Ja, es ist eben nicht Money for Nothing and the ... for free, sondern and the Grace for free. Ja. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt außer mir jemand dieses Lied kennt. Okay, danke. Schon befürchtet, das kam jetzt völlig ins Leere. Genau, and the Grace for free. Das ist die Botschaft von Ostern, die Gnade umsonst. Ja? Wir Menschen können nichts dazu beitragen. Also wir müssen nicht nur nichts dazu beitragen, sondern wir können noch nicht mal irgendetwas dazu beitragen. Und dieses Geschenk der Gnade, das ist leider etwas, was wir so häufig, weil wir schon so oft gehört haben, irgendwie ein bisschen vergessen. Aber vielleicht, hier hat dieses Beispiel da vorne mit dem Stefan uns ein kleines bisschen dazu, quasi daran, das versucht, das veranschaulicht vielleicht ein kleines bisschen. Ja. Gott möchte uns mit seiner Gnade überreich beschenken. Es geht hier an der Stelle nicht um Geld, ja, das habt ihr verstanden. Es geht um etwas, um was viel, viel Wichtigeres. Eben um diese Erlaubnis, an der Seite des Königs leben zu dürfen, an der Seite Gottes leben zu dürfen und mit ihm leben zu dürfen. Und und wie das mit so Geschenken manchmal so ist, Stefan, wie hast du dich denn gefühlt, als ich dir das gegeben habe? Komisch. Okay, danke. Genau die Antwort, auf die ich gehofft habe. Ja, komisch hat er sich gefühlt. Ja? Da wird man beschenkt, ohne dass man etwas entgegenbringt. Und ich finde, wir können mal ganz kurz schon mal das Video an die vorne hin projizieren. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Sheldon aus der Big Bang Theory. Ich habe euch einen ganz kurzen Ausschnitt aus einer Serie, aus einer Sitcom mitgebracht, die dieses, ich habe mich komisch gefühlt, ganz gut ausdrückt. Ja? Ich hoffe, dass das mit der Technik klappt und dass wir das mal ganz kurz abspielen könnten.
Also vielen Dank dafür, aber ich habe für dich und Lennart ein paar ausgefallene Geschenke und leg sie unter meinen Baum.
Nein, warte.
Du hast mir ein Geschenk gekauft?
Aha.
Wieso machst du denn so etwas?
Ich weiß nicht, weil Weihnachten ist?
Oh, Penny, ich weiß, du denkst, du wärst großzügig, aber das Schenken basiert auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Das heißt, du schenkst mir nichts, sondern du erlegst mir eine Verpflichtung auf.
Werd nicht böse, Penny. Das ist ein klassischer Anfängerfehler. Bei meinem ersten Chanukka-Fest mit Sheldon hat er mich eine Woche lang angeschrien. Ja.
Nein, Schatz, schon okay. Ich erwarte keine Gegenleistung.
Oh, doch natürlich, denn der Brauch schreibt vor, dass ich jetzt losziehe und für dich ein Geschenk von vergleichbarem Wert erstehe, welches auf derselben Wahrnehmungsebene der Freundschaft liegt, wie das Geschenk, das ich von dir erhalten werde.
Ja, ich weiß nicht, wer das hier von euch kennt, aber ich fand die Szene ganz witzig und ich finde, sie drückt relativ viel aus. Ja? Nämlich, wenn uns jemand etwas schenkt, dann fühlt sich das irgendwie so an wie, okay, jetzt muss ich irgendwas zurückschenken. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Situation kommt, irgendjemand klingelt unerwartet bei euch an der Haustüre und bringt euch vielleicht an Weihnachten irgendein Geschenk vorbei, mit dem ihr nicht gerechnet habt. Ja. Und dieser Moment fühlt sich so blöd an, weil man denkt, oh, jetzt habe ich ja nichts für dich. Und man sucht dann krampfhaft nach irgendetwas in der Wohnung, was man vielleicht zurückschenken könnte an dieser Stelle. Und es wird relativ schnell peinlich. Aber woran liegt denn das, dass wir uns so schwer etwas schenken lassen? Woran liegt es denn, dass wir so schwer etwas annehmen? Und woran liegt es, dass wir sofort das Gefühl haben, okay, jetzt muss ich irgendwie auch etwas zurückgeben? Ich glaube, ein Punkt, ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, bei mir ist es so, es ist in gewisser Weise Stolz. Wir möchten uns nicht schenken lassen, sondern wir möchten eigentlich gern für uns selber sorgen. Und der Petrus hat am Anfang seiner Berufung erkannt, diese Berufung ist Gnade. Ich muss nichts entgegenbringen, ich kann ja gar nichts entgegenbringen, aber die 3 Jahre, in circa 3 Jahre, die er dann mit Jesus unterwegs war, die haben auch etwas in ihm wieder hochkommen lassen. Und das möchten wir uns in der nächsten Szene mal anschauen. Und auch bei den anderen Jüngern war es so, dass wir dann lesen können, ganz am Ende, da begannen die Jünger einander zu fragen, wer denn von ihnen denn etwas so etwas je tun würde. Und sie fingen an zu streiten, wer von ihnen im kommenden Reich Gottes der Größte sein würde. Und ich kann mir das so richtig bildhaft vorstellen, wie die da saßen, ja, und dann darüber diskutiert haben, ja, und ich werde ihn ja nicht verraten, und weil ich bin, also ich nicht, ja, und dann haben sie angefangen, darüber zu streiten, wer ist denn der Größte im Reich Gottes, ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass auch die Stimme von Petrus da immer wieder heraushören, ja, ich habe doch aber das und das getan, ja, ich bin doch derjenige, auf den sich Jesus wirklich verlassen kann. Ja? Und dieser Stolz, ja, oder ich würde mal unterstellen, dass es Stolz ist, ja, die hat sich offensichtlich dann so die Jahre, in denen der Petrus mit den anderen Jüngern und mit Jesus unterwegs war. Und es gipfelt ja dann auch, dass als Jesus ihm dann sagt, Petrus, du wirst mich heute noch 3-mal verleugnen. Da, ja genau, nächster Vers bitte. Da antwortet der Petrus ja sogar und widerspricht Jesus und sagt, Jesus, du bist ein weiser Mann, du bist auch Gottes Sohn, ja, aber in diesem einen Punkt hast du nicht recht. Ja. Du täuschst dich in mir. Ich bin nämlich besser, als du das eigentlich denkst. Ja. Ich bin derjenige, auf den du dich verlassen kannst. Und ich kann mir gut vorstellen, ich möchte jetzt nochmal ein Bild verwenden, dass sich der Petrus vielleicht ein bisschen so gefühlt hat wie nicht wie Ronaldo im Speziellen, aber wie ein Fußballspieler. Ja? Gott stellt eine Fußballmannschaft zusammen und wie das heutzutage so ist, bei einer Fußballmannschaft von Weltklasse, da muss man gute Spieler einkaufen und da werden horrende Summen für diese Spieler gezahlt. Hunderte Millionen sind da kein Thema. Ja? Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Fußballspieler sich denkt, wow, so eine unglaubliche Summe ist der andere bereit für mich zu zahlen. Und die kann ich natürlich nicht zurückzahlen. Ja? Also ganz klar, Petrus wusste auch, die Gnade Gottes, das kann er nicht zurückzahlen. Ja? Aber ich kann jetzt mich wenigstens besonders anstrengen. Ich kann jetzt mich würdig erweisen, ich kann in dieser Fußballmannschaft so gut spielen und möglichst viele Tore schießen, um mich sozusagen bezahlt zu machen. Ja? Ich kann jetzt Jesus in diesem Moment seiner dunkelsten Stunde etwas zurückgeben. nicht alles vielleicht, aber wenigstens ein bisschen was. Ich kann mich bezahlt machen. Ich kann Jesus damit zeigen, hey, es hat sich gelohnt, dass du mich in dein Team aufgenommen hast. Ja? Es ist dann vielleicht nicht so, dass ich dieses Riesengeschenk zurückzahlen kann, aber ich kann wenigstens ein bisschen etwas zurückgeben. Vielleicht nicht den ganzen Preis, aber wenigstens ein bisschen. Und dieses Gefühl, das kenne ich tatsächlich von mir selber auch. Ja? Das ist so ein bisschen der versteckte Stolz. Naja, klar, Gott hat mir all meine Sünden vergeben und so weiter. Und es ist total toll, das nehme ich gerne an. Aber jetzt möchte ich auch gerne wieder etwas zurückgeben, indem ich mich für Gott einsetze, indem ich etwas für Jesus tue. Allein diese Formulierung drückt es ja schon aus. Ja? Und wir wissen, wie es beim Petrus geendet ist. Der Petrus, um in diesem Fußballmetapher zu bleiben, ja, wechselt sich selber ein, ja, rennt wild auf dem Platz rum, macht mehr kaputt, als dass er nützt, ja, schießt am Schluss noch ein Eigentor. Ja. Was passiert da alles? Er schläft bei den Jüngern mit den anderen Jüngern ein. Dann kommen diese Wachen und wir lesen das dann mal. Plötzlich zog Simon Petrus ein Schwert und schlug Malchus, dem Diener des hohen Priesters, das rechte Ohr ab. Mich hat ja gefragt, warum schlägt er dem eigentlich ein Ohr ab, ja? Weil er mit dem Schwert nicht gut umgehen konnte, vermute ich jetzt mal als Fischer. Das heißt, er schlägt einfach nach dem Kopf von diesem Diener, der duckt sich nach rechts weg und er erwischt das Ohr. Also das heißt, er hat noch nicht mal das richtig hinbekommen. Ja? Und zusätzlich ist es auch noch das völlig Falsche, Jesus heilt diesen Diener augenscheinlich wieder. Ja? Und es ist ein kleiner Nebenaspekt, das macht mich so dankbar, dass Gott die Fehler seiner Jünger ausbügeln kann. Das, was wir vielleicht mal im Übereifer Falsches zu jemand anderes sagen, was wir vielleicht in unserer Ignoranz, Überheblichkeit, was auch immer, was andere Menschen manchmal verletzen, das kann Gott wieder ausgleichen. Das kann Gott auch wieder heilen. Und es tröstet mich sehr, weil genau wie der Petrus machen wir nämlich auch dann wilde Fehler. Ja? Nachdem er dieses mit dem Schwert völlig falsch gemacht hat, verrät er Jesus auch noch dreimal. Ja? Und zurück zum Fußballbild, er wechselt sich nach diesem Eigentor direkt wieder selber aus, rennt in die Kabine und weint und lässt Jesus quasi allein, die anderen Jünger sind ja so, haben sich schon vorher ausgewechselt, allein auf diesem Spielfeld zurück. Und ich glaube, dieser Moment, dieser Demütigung, dieser Moment, als der Petrus gemerkt hat, ich kann überhaupt nichts zurückzahlen, dieser Moment, dieses, wo er erkennt, mein Stolz war völlig fehl am Platz. Als er erkennt, dieser Jesus, der muss das Spiel gewinnen, nicht mit mir, sondern trotz mir. Ich glaube, der war unglaublich schwer für den Petrus. Ja? Und der ist auch für mich unglaublich schwer. Dieses Gefühl, wow, ich kann tatsächlich Gott überhaupt nichts zurückgeben. Es gibt nichts, was in irgendeiner Weise quasi ich mich irgendwie bezahlt machen kann. Das kann manchmal richtig, richtig schmerzhaft sein. Ja? Ich glaube auch, dass Gott uns explizit diesen Schmerz manchmal zumutet. Ja? Er uns vielleicht auch fallen lässt, sage ich jetzt mal, um uns zu zeigen, hey, du musst nicht auf dich schauen. Du darfst gar nicht auf dich schauen. Nicht du bist derjenige, der das Spiel gewinnt. Du darfst mitspielen. Aber nicht du bist es, auf den es ankommt, sondern allein ich. Und mir ist ein Bild, was Jesus seinen Jüngern mal gegeben hat, und das lesen wir jetzt im letzten Text, in Erinnerung gekommen, und ich finde, es trifft es ganz gut. Da heißt es nämlich, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und ich finde, der Petrus, der hat das ganz am Anfang bei seiner Berufung, hat er genau das verstanden gehabt. Wir können nichts mitbringen. Nachdem er 3 Jahre mit Jesus unterwegs war, hat er genau das vergessen. Nämlich, dass er ohne Gottes Geist, dass er ohne Gott quasi überhaupt nichts tun kann. Und dass, wenn er mit Gottes Geist dann etwas tut, dass es dann auch nicht er selber tut, sondern dass es Gott in seinem Leben wirkt. Und dass es dann auch nichts gibt, worauf wir stolz sein können, aber auch nichts gibt, worauf wir stolz sein müssen. Ja? Denn wir müssen uns überhaupt nichts verdienen. Und ich glaube, der Petrus, als er dann endlich verstanden hat, ja, dass er dieses Geschenk einfach nur annehmen darf, dass er eben nichts mitbringen muss, dass er auch nichts mitbringen soll, sondern dass er sich einfach beschenken lassen soll und dass all die Frucht, die in dem Leben quasi vom Petrus dann später auch noch entsteht, dass es nicht daher kommt, dass sich der Petrus anstrengen muss, dass er sich nicht irgendetwas tun muss, um Gott zu gefallen. Ich glaube, das ist das, was wir tatsächlich dann an Ostern, wenn wir das begreifen, uns auch in eine Freude bringen kann, die tatsächlich dieses Dunkel und Licht so visualisiert, sage ich jetzt mal. Ja? Wenn wir erkennen, dass Gott uns tatsächlich so angenommen hat und die Band darf auch schon mal auf die Bühne kommen, ja? Genauso angenommen hat und dass ich eben nichts mitbringen muss, dann kann ich tatsächlich mich auch freuen. Ja? Dann kann ich tatsächlich auch zur Ruhe kommen von meinen eigenen Anstrengungen, zur Ruhe kommen von meinen eigenen, sage ich jetzt mal, Dingen, die ich vielleicht gedacht habe, tun zu müssen für Gott. Und die Erkenntnis, dass ich dann auch keine, was weiß ich mehr, Versagensgefühle haben muss. Denn wann hat Gott oder wann hat Jesus den Petrus am meisten geliebt? Hat er ihn geliebt bei seiner ersten Berufung? Bei seinem tiefen Fall oder bei seiner letzten Berufung? Oder als er dann quasi nach seiner Auferstehung quasi dem Petrus begegnet und ihn neu einsetzt. Wann hat er Petrus am meisten geliebt? Er hat ihn immer gleich geliebt, ganz genau. Es ist völlig egal, Gottes Liebe, die ändert sich nicht. Die ist bei deiner Berufung genauso gleich wie an dem Zeitpunkt, wo du getrennt bist von ihm. Er entfernt sich nicht von dir, sondern seine Liebe ist immer gleich. Und diese Freiheit, die führt uns zu unserem letzten Lied, weil dann kann ich nämlich singen, wer bin ich, dass der König kam und mich empfing. Ich war verloren, doch er nahm mich an. Wen der Sohn befreit, oh, der ist wirklich frei. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Amen.